Moin ihr Lieben und herzlich willkommen zu unserer 265. Podcast-Folge. Es ist Montag, der 21. Oktober und wir sprechen heute im Detail über den Sieg des HSV gegen Magdeburg und schauen auf das kommende Spiel am Samstag in Elversberg. Für euch am Mikrofon sind Nando,
Lasse
und Berger.
Wir sind euer Volksparkgeflüster, schön, dass ihr dabei seid.
Moin Moin Hamburg, meine Perle, ich mag dich so derbe gerne, deine Menschen.
Liebe Grüße von Lars, der ist heute leider verhindert, aber wir freuen uns, dass Bürger Zeit hat, um mal wieder ein wenig mit uns zu podcasten. Und damit er sich gut einfinden kann, starten wir wie gewohnt mit den Partien, welche wir uns im Detail neben dem HSV angeschaut haben. Lasse, du hast direkt einen Volltreffer gelandet und mit Darmstadt gegen Köln 6 Tore gesehen. Allerdings ist das 5:1 von Darmstadt schon etwas überraschend. Was war da los mit dem FC?
Ich versuche mich kurz zu halten, wenn ich das Spiel hier detailreich nacherzähle, dann brauchen wir da eine eigene Folge drüber, weil das alleine die Highlights bei der Sportschau waren 9:47 lang. Also von daher, Köln war bemüht, das Spiel zu machen am Anfang, aber Darmstadt geht durch Fraser Hornby und einem abgefälschten Ball in der 11. Minute in Führung. Köln mit mehr Ballbesitz, aber ohne Abschlüsse. Ansonsten hatte Köln ja immer so ein bisschen Probleme, die Abschlüsse ins Tor zu kriegen. Diesmal waren sie in der Anfangsphase komplett ohne Abschlüsse. Das sieht dann schon deutlicher gefährlicher aus als bei Darmstadt, als es in den vorigen Spielen war. Anscheinend scheint Floco da irgendwie einen Knopf gefunden zu haben, dass es bei Darmstadt jetzt wieder besser funktioniert. Dann wird Köln etwas stärker und belohnt sich. In der 38. Minute erzielen sie das 1:1, weil die Darmstädter sehr weit aufgerückt waren und Lemperle, der ja jetzt anscheinend nach Hoffenheim wechselt, wie man so die Gerüchteküche hört, zieht diesen Treffer, diesen Ausgleichstreffer. Und wie es dann immer so ist, in der 40. Minute direkt das 2:1, wieder Hornby und Darmstadt geht wieder in Führung. Orbich verhindert dann vor der Halbzeitpause noch das 3:1 durch eine fantastische Parade. Also Darmstadt war dann wieder besser im Spiel und in der zweiten Halbzeit gibt es eigentlich genauso weiter. Hornby als Vorbereiter für Littberg nach einer Chance für Köln und einem vernichtenden Konter von Darmstadt. Kölns Abwehr verteidigt hier katastrophal. Also tatsächlich, ja, das ist, die waren vorne drinne und Darmstadt hat sie eigentlich die ganze Zeit nur mit langen Bällen ausgekontert und die Konter waren aber auch echt gut rausgespielt, muss man sagen. Aber die Abwehr von Köln hat sich hier teilweise desaströs, das war nicht zweitligatauglich, kann man sagen. Dann ist das 4:1 ähnlich, Darmstadt schneller Konter von hinten raus mit einem langen Ball, weit aufgerückte Kölner, bupp. 5:1 ist dann noch in der Endphase nach dem Freistoß, wo einfach Vukotic komplett frei stehen gelassen wird. Der Typ ist über 2 Meter groß und wird einfach beim Freistoß nicht gedeckt, Kopfball drin, Tor. Also man muss sagen, was Köln da in der Abwehr angeboten hat, das kann man eigentlich gar nicht fast mit Worten beschreiben, wie fahrlässig da verteidigt wurde. Und sie haben eigentlich gute Phasen gehabt im Spiel, wo sie auch offensiv kreativ waren, nach dieser schwachen Anfangsphase, aber Darmstadt hat sie einfach hinten reingestellt, hat dann wirklich messerscharfe, perfekte Konter ausgefahren und Köln hat sich in der Abwehr die Dinger fast selbst reingehauen. Also es war echt ein wahnsinniges Spiel. Und das war jetzt der erste Sieg für Darmstadt nach fast einem Jahr, der erste Heimsieg.
Ja, irre, was bei dir los war. Bei meinem Spiel fiel halt nur ein Tor und das auch bereits in der 4. Minute. Es war der entscheidende Treffer zum Sieg von Hannover 96 gegen Schalke. Und das zeigt irgendwie auch über den gesamten Spielverlauf die Miserie, in der sich Königsblau befindet. In der Mannschaft stimmt es aus meiner Sicht gar nicht. Da passt nichts zusammen. Das Trainerdebüt von Van Wonderen ist entsprechend misslungen. Schalke war offensiv harmlos. Aus meiner Sicht hatten sie keine echte gute Torchance und Hannover konnte es fokussiert runterspielen. Muss ich eigentlich nur vorwerfen, nicht zielstrebiger auf das 2:0 gegangen zu sein, um den Sieg früher wirklich zu sichern. Aber ja, Hannover bleibt obendran, dank ihrer Heimstärke. Und Schalke schaut nach unten. Auf Platz 14 stehend mit 8 Punkten sind es noch 2 Punkte Vorsprung auf Platz 17. Und da wird dieses Damoklesschwert über Schalke schweben und die Aufgabe für Van Wonderen noch schwerer machen, als sie ohnehin schon ist, denn die Mannschaft von Schalke wird auf mich arg verunsichert. Dazu die finanziellen Sorgen im Verein und ein möglicher Abstieg in die dritte Liga wäre, glaube ich, ich weiß nicht, ob das schon der Untergang wäre, aber wirkt schon so, dass bei Schalke einiges im Argen liegt, was auch auf die Mannschaft abfärbt. Hannover hingegen gewinnt damit auch sein 5. Heimspiel in laufender Saison und bleibt damit zu Hause makellos und entsprechend eben auch oben mit dran. Und Bürger, oben mit dran wäre auch gerne Greuther Fürth, aber das Frankenderby war nicht ganz so, wie sie sich das vorgestellt haben.
Kommt ja drauf an, wen du fragst. Wenn du Klose fragst, ist die ganze Region darüber happy?
Ja.
Laut Zorniger dann vielleicht nur die rote Seite von der Region. Nein, das muss man schon sagen, dass das ein klipp-klarer Sieg für die Nürnberger war. Nach 17, 18 Minuten, meine ich, sind die schon 2-0 vorne. Und Zorniger wechselt dann in der 29. Minute und ändert das System, oder nicht, in der 26. wechselt er und ändert das System von 3-4-3 direkt um auf ein 3-5-2. Opfer da wurde dann Gideon Jung. Ich weiß nicht, ob das jetzt eine Verletzung ist, kann sein, aber dennoch wechselt der Trainer nach 26 Minuten den Gameplan. Das zeigt mir auch, wie schwach man in der ersten Halbzeit war, ganz generell. Nürnberg macht noch den Deckel drauf mit dem 3-0, kommt im Laufe des Spiels, oder im Laufe der ersten Halbzeit auf 1,6 XG. Sprechen nochmal drüber, dass 0,3 XG eine große Chance sind. Also Nürnberg macht das Spiel schon in der ersten Halbzeit klar. Zweite Halbzeit dann deutlich mehr Kampf, Frustration bei Greuther Fürth, viel mehr Spielunterbrechung. Das spricht dann einfach für Nürnberg, die da ganz locker runterspielen. Dann zuletzt noch kurz vor Ende den richtigen Deckel drauf machen und da wird dann auch gefeiert, wenn man sieht, ich meine, das war Christian Matenia, der irgendwie was gezeigt hat von irgendwie mit Fuck Fürth auf seiner Insta-Story. Also das war ein Derby-Sieg, der in Nürnberg richtig gut getan hat. Und ja, was auch gut getan hat, haben wir gestern im Volkspark gesehen.
Absolut, das hat sehr gut getan, denn unser HSV gewann gegen Magdeburg zu Hause 3-1 nach einer, das kann ich an dieser Stelle ja sagen und ist ja nicht vorweggenommen, überragenden ersten Halbzeit und einer tollen Defensivleistung in Unterzahl in Halbzeit 2. Wir fangen natürlich vorne an und da gab es zwei Fragen zu klären durch Steffen Baumgart. Wer ersetzt Robert Glatzel im Sturm und wer steht im Tor? Die Antwort des Trainers, Königsdörfer vorne rein zu Selke, nicht unbedingt überraschend, aber so wie er ein bisschen rumdruckste, der Steffen Baumgart im Laufe der Woche, Ferro dann doch wieder ins Tor zu stellen, aber nicht als klare Nummer 1. Ja, das war so ein bisschen nicht ganz absehbar. Bürger, wir hatten in der Voranalyse über die unterschiedlichen Ansätze gesprochen, wie unser HSV das Spiel angehen würde. Welche taktische Idee war, sicherlich auch dank der frühen Führung, in der Anfangsviertelstunde aus deiner Sicht beim HSV erkennbar?
Ich kann jetzt schon wegnehmen, dass wir darauf noch später noch einkommen werden.
Alles klar.
Einen taktischen Griff, den ich von Baumgart gesehen habe und den ich auch hoch anrechnen werde. Deswegen beschäftige ich mich jetzt erstmal nur, was Magdeburg in der Anfangsviertelstunde so mehr oder weniger geleistet hat. Das war halt dieses sehr offensive Pressing, versucht mit 3 Mann gegen unseren hinten 3, wo wir dann noch Daniel Heuer-Fernandes, also eigentlich 3 gegen 4. Aber der HSV hat dann ab und zu auch ein bisschen weitergespielt und das hat auch das Pressing von Magdeburg ganz schnell rausgehebelt. Und da muss man auch einen Glatzel loben, der auch sofort von Anfang an, nein, nicht Glatzel, sorry, einen Selke loben, der von Anfang an viele Bälle festgemacht hat. Und weil der Weg so weit war, konnte der HSV irgendwie besser damit umgehen, in Magdeburgs Hälfte da das Spiel von dem Spiel zu setzen. Und so entsteht auch das erste Tor von der Flanke, wo Königsdörfer sich einfach sehr gut löst und das 1-0 reinmacht. Und ich meine, das war es nach 13 Minuten, das Tor 1-0. Und irgendwie gefühlt war bis dahin Magdeburg mit ein bisschen mehr Ballbesitz, aber gefühlt kam von Magdeburg offensiv nichts, weil der HSV das einfach richtig gut im Griff hatte.
Ja, fand ich auch. Also ich finde, der HSV war sehr wach und immer richtig gut im Nachsetzen. Das ist mir extrem aufgefallen. Immer wenn der Ball verloren ging, haben sie nachgesetzt, immer drauf. Und gerade im Zentrum war das super auffällig. Also da, wo Magdeburg seine Schaltzentrale hatte, hat man das so gut unterbunden, dass Magdeburg Bälle auf die gefährlichen Außenspieler spielen konnte. Das war einfach, es war nicht existent von Magdeburg quasi. Also man hat die Schaltzentrale, wie ich eben gesagt habe, von Magdeburg gut ausgeschaltet. Und selbst hat man dann über schnelle Kombinationen und über Dreiecksspiel und Doppelpässe nach vorne gespielt. Und meistens über die linke Seite von Dompe und Muheim. Und ich muss sagen, in dieser Rolle gefällt mir Muheim noch wesentlich besser als das linke Innenverteidiger. Diese etwas Rolle weiter mehr außen hinter Dompe, das hat mir extrem gut gefallen. Und was mir auch noch aufgefallen ist in dieser Phase, dass Ramsey ja eigentlich quasi hinter den Spitzen gespielt hat. Im Y-Scout sieht man ja erst eigentlich rechts außen, aber in der realtaktischen Formation war er eher fast eher so ein Zehner hinter den Spitzen. Und ich muss es ehrlich sagen, ich bin ihm oft kritisch gegenüber, ne, weil sein Ballername und sein erster Kontakt ist manchmal echt schon eine Katastrophe. Aber was der da gespielt hat, das war eine Eins mit Sternchen. Also wirklich, der war immer anspielbereit und war eine Schaltstation und stand immer so ein bisschen im Rückraum und ist dann mit nach vorne reingestoßen. Also das war schon richtig gut, wie er diese Rolle da interpretiert hat. Also pff, das war stark. Und wenn ich was kritisieren will an der Phase, ist es Schonlau, der für mich ein bisschen wackelig wirkte. Aber was dann, um wieder was Positives zu sagen, ist, dass das einfach durchs Kollektiv, finde ich, richtig gut weggemacht wurde, die Schwäche von Schonlau in dieser Phase. Das war eigentlich, immer wenn Schonlau so einen Wackler bekam, ein anderer Spieler und hat ihm geholfen, besonders oft Elf Hatli, der auch fantastisches Spiel gemacht hat in dieser Phase. Und ja, was mir auch noch aufgefallen ist in dieser Phase ist, dass wir unfassbar viele Ecken gehabt haben, weil der HSV halt wieder Aktion gut zu Ende gespielt hat, so wie es auch letztes Spiel schon gemacht wurde gegen Düsseldorf. Und dadurch holt man halt dann auch viele Ecken raus, die einfach unfassbar gefährlich sind mittlerweile. Ich habe da heute eine Statistik gelesen beim @Fisi auf X, dass der HSV eine Torgefahr hat von 94%. Das heißt also 94% mehr Torgefahr als der Schnitt in der zweiten Liga. Das ist ein bombastischer Wert. Wenn man überlegt, dass der HSV, was Ecken angeht, eigentlich immer ganz unten war und nie wirklich gefährliche Ecken, auch statistisch gesehen, geschlagen hat, ist das schon stark. Und angeblich, was ich da so gelesen habe, ist das hauptsächlich auf Polzin zurückzurechnen, weil der da wohl sehr viel Wert im Training drauf legt und da wohl sehr viel trainiert, um diese Ecken zu verbessern. Und es scheint Früchte zu tragen. Und apropos Früchte, die wurden ja auch in der Endphase der ersten Halbzeit eingefahren, ne? Also diese Phase, die ich beschrieben habe, war ja schon gut. Da haben so ein bisschen die Tore gefehlt, aber die kamen dann ja noch einander, ne?
Ja, die kamen und die kamen dann später auch hochverdient, weil ich finde, das Spiel des HSV lief bis hierhin ein Stück weit gemäß Matchplan und mir hat besonders gut gefallen, dass der HSV eine Lösung gegen Magdeburgs ballsitzlastiges Flügelspiel einsetze, welches ich in der Voranalyse als meine bevorzugte Lösung vorgestellt hatte, selbst das Spiel durch Ballbesitz in der eigenen Hälfte immer zu beruhigen und den Gegner damit zu nerven und eben gerade Magdeburg nicht so oft an den Ball kommen zu lassen, damit die sich nicht in einen Rhythmus spielen können. Und man konnte, fand ich, über die gesamte erste Halbzeit, aber insbesondere dann auch in der Schlussviertelstunde sehen, dass der HSV bewusst immer mal das Tempo rausnahm und hintenrum gespielt hat, wenn gerade keine Lücke da war. Und das geht natürlich begünstigt durch die frühe Führung und man ließ Magdeburg so ein bisschen ja verhungern, weil man immer wieder hinten rumspielte und Magdeburg so einfach nicht oft genug schnell wieder am Ball war. Und auch wenn Magdeburg in der Schlussviertelstunde der ersten Halbzeit laut den Statistiken 61% Ballbesitz hatte, ich hatte den Eindruck, es war weniger, also gefühlt war das nicht so viel, aber mein Gott, die Statistik mag stimmen. Sie haben daraus 0,09 XG mit 3 Abschlussversuchen irgendwie generiert. Das ist halt nichts. Das ist wirklich gar nichts, denn der HSV stand defensiv unglaublich gut geordnet und ließ eben auch zum Ende der ersten Halbzeit, wo man eigentlich erwarten konnte, vielleicht will Magdeburg hier vor der Pause nochmal was drücken, kaum 1-gegen-1 Situationen zu. Und dadurch wirkte Magdeburg komplett einfallslos, kam nicht ins Spiel. Und der HSV setzte immer wieder auf gezielte offensive Aktionen. Wir haben mit dem Schuss von Marco Richter an den Pfosten nach dieser starken Vorarbeit von Ramsey in der 32. Minute Pech. Was aber da auffällig war, während wir am Anfang ganz, ganz viel über Jean-Luc Dompé gespielt haben, der aber immer von Magdeburg gedoppelt wurde. Also Magdeburg hatte ein Ziel, bloß nicht von Dompé veräppeln lassen und irgendwie auf dem Bierdeckel da ausspielen lassen. Also
und er ist trotzdem immer oft durchgekommen, ist obwohl er gedoppelt wurde. Das ist
aber immer wieder diese beiden Magdeburger, die sofort rausgerückt sind, fing der HSV an, das Spiel nach rechts zu verlagern. Ja. Und da hatte Elhan Kouri schon die gelbe Karte gesehen, war also vorbelastet. Und man versuchte nun variabel auch mal mit diesem langen Ball auf Selke, der immer wieder funktionierte, von Heuer Fernandes, der den Ball entweder festmacht oder mit dem Kopf zum Mitspieler im Halbraum ablegen konnte. Dann aber trotzdem immer wieder mehr die rechte Seite eins zu beziehen. Weil Katterbach zeigte auch schon vorher mit seinem Tempo, da geht was, da kann er was kreieren. Und tja, dann haben wir es. Katterbach bekommt den Ball und was er dann macht, das ist, ich glaube, das muss man mit Weltklasse beschreiben. Der lässt mit einem, der legt, der geht in, zieht das Tempo an, legt sich den Ball vor und dann sprintet er einfach zwischen zwei Magdeburgern durch. Elhan Kouri komplett überrascht. Und der weiß auch, wenn ich jetzt Vollgas hinterhergehe und irgendwie von hinten in Zweikampf komme, ich habe schon gelb. Der kann also nicht rein. Dann nimmt Katterbach Mathiesen im Strafraum noch komplett auf die Hörner und vollendet mit rechts. Also das war brutal stark, wirklich ein Traumtor nach einer sensationellen Einzelleistung. Aber eben vorbereitet durch ein geschicktes Verschieben der Angriffe und dem Erkennen seitens des HSV auf dem Platz, dass Magdeburgs defensiver Fokus auf Dompe auf der anderen Seite lag. Und dann zur Krönung bekommen wir vor dem Pausenpfiff noch eine Ecke. Und wie stark wir aktuell bei ruhenden Bällen sind, weiß jetzt zumindest auch Magdeburg und nicht nur die Statistik, dass wir da überproportional stark sind im Ligavergleich. Muheim schlägt die Ecke aus meiner Sicht optimal mit Schnitt Richtung Tor auf den zweiten Pfosten. Das Ding kommt genau darunter, wo der Keeper nicht hinkommen kann. Aber unser Mittelstürmer ist hellwach. Der schleicht sich weg, läuft voll in die Flanke oder in die Ecke rein und Selke nimmt das Ding sensationell mit der Seite, muss nur den Fuß hinhalten, dann nagelt das Ding einfach in die Mitte, wirklich auch super stark von Selke, dass er hier nicht versucht, Vollspann oder irgendwas, die flache Seite gegen den Ball reinschieben, das Ding aus 3 Metern reagiert kein Keeper, den musst du anschießen, ansonsten der Ball ist drin. Ein schwer zu nehmender Ball, Selke bockstark und in der Höhe für mich auch verdient, weil Magdeburg komplett unterlegen war in der ersten Halbzeit und dem nichts entgegenzusetzen hatte mit dem 3:0, also eine perfekt gespielte erste Halbzeit vom HSV. Aus meiner Sicht gibt es auch keinen Grund oder gab es keinen Grund, etwas zu verändern oder gar nervös zu werden, aber wir sprechen natürlich jetzt über eine zweite Halbzeit, die aufgrund zweier blöder Situationen ganz anders verlief, als alle erwarteten. Aber Lasse, man muss natürlich auch sagen, wenn Selke das 4:0 direkt nach Wiederanpfiff macht, dann feuern wir Magdeburg aus dem Volkspark, aber er ließ die Chance liegen und dann wurde es doof.
Ja, habe ich zu meinen Nebenleuten im Stadion auch gesagt. Ich habe gesagt, für Magdeburg ist das jetzt so eine gefährliche Situation. Die müssen jetzt aufmachen und stehen ja per se eh schon immer sehr offensiv. Das kann, wenn der HSV sich gut anstellt, jetzt ein 5-6-0 werden. Leider kam es anders, weil Magdeburg machte jetzt, wie erwartet, mehr Druck. Und ja, wie du gesagt hast, wenn Dompe da auf links geht da durch und spielt den Ball auf Selke und der verpasst nur knapp, wenn das Ding drin ist, kann es dieses 5-6-0 werden, 7-0. Man merkt direkt, dass da richtig viele Räume waren. Man hat das gesehen, dass Magdeburg halt direkt offensiver war, was sie ja natürlich auch mussten. Und ja, natürlich ändert dann diese rote Karte für Sebastian Schonlau das komplette Spiel. Ich muss sagen, leider nicht sonderlich klug von ihm. Wenn man 3-0 führt am Anfang der zweiten Hälfte, dann muss man den eigentlich durchgehen lassen und hoffen, dass Ferruin hält. Also, wenn das vielleicht am Ende des Spiels ist und man führt knapp, kannst du das machen. Aber in dieser Phase, wo du eigentlich sehr souverän führst und eigentlich das Spiel, wenn du sagst, ja, okay, wir kriegen ein Tor, nicht so tragisch, musst du ihn eigentlich laufen lassen, macht er in der Situation nicht. Vielleicht war es auch so ein bisschen, ich denke mal, vielleicht Reflex von einem Verteidiger, dass man sagt, man will den Spieler nicht vorbeigehen lassen und dann sich so reinwirft und am Ende denkt, Mensch, das war ein bisschen blöd von mir. Als Reaktion kam dann Perrin rein zu seinem HSV-Debüt im Pflichtspiel für Dompe, der dann dieser Systemumstellung zum Opfer fiel, und um dann die Abwehr halt wieder aufzufüllen, sag ich mal, ne? Aber findest du, dass das den HSV so aus der Bahn warf, diese Situation? Es war ein anderes Spiel, aber ich finde, eigentlich hat es der HSV ganz gut gemeistert, um es jetzt vorwegzunehmen.
Ja, also natürlich verändern sich die Parameter durch die Unterzahl, gar keine Frage, ne? Also es ist wirklich ein Spiel, bei dem es nur um die Höhe des Sieges geht. Und das wurde nun hektisch und tatsächlich ist das einzige Sinn, das vorstellbare Szenario gewesen, welches Magdeburg wiederbeleben konnte. Und ich stimme dir zu. Also ich mache Schonlau erstmal keinen Vorwurf. Ja, wenn ein Innenverteidiger den Ball vertändelt, dann ist das eben so und dann wird daraus eben eine kritische Situation, ob nun an der Mittellinie oder im eigenen Strafraum. Hat auch nichts mit Spielsystem zu tun, er vertändelt den Ball. Und ich glaube, dann ist es einfach instinktiv, dass du als Verteidiger hinterhergehst. Genau, du hast vollkommen recht. Er muss wegbleiben. Er muss es auf das 1 gegen 1 gegen Ferro ankommen lassen. Aber ich glaube, da ist der Instinkt dann eben des Innenverteidigers verdammt, Ball verloren, hinterher. Und dann drehst du dich um und der ist so erfahren, der weiß, er ist letzter Mann und in der kurzen Zeit.
Aber Schonlau wrestelt ihn auch so ein bisschen weg. Ne? Er greift so hinterher und schmeißt sich so rein wie beim Football so ein bisschen.
Aber so tollpatschig, dass der Schiri erstmal gelb gegeben
hat. Ja,
auch ganz lustig.
Ist eine klare Notbremse. Aber ganz ehrlich, ich bin weit weg davon, eine Diskussion um unseren Kapitän zu eröffnen, weil sonst müssten wir ja konsequent jeden Spieler in Frage stellen, der mal einen Fehler macht. Also Baumgart reagiert, du hast es richtig gesagt, Lasse, bringt Perrin für Dompé und das ist natürlich logisch und auch taktisch vollkommen richtig. Dritten Innenverteidiger rein, dafür Meffert als Abwehrchef zentral. Muheim und Katterbach sind dann auf die Außenverteidigerposition gegangen, weil wir dann mit Elfadli, Perrin und Meffert die Dreier Innenverteidigerkette gestellt haben und uns eben ein bisschen defensiver gestellt haben. Was eben dafür sorgte, dass wir hinten weiterhin stabil stehen konnten. Und davor hast du dieses Dreier-Mittelfeld und eben Selke vorne drin. Aber in dieser hektischen Phase, in welcher sich der HSV sortieren muss, passiert erstmal noch ein weiterer Fehler, bevor ich nämlich deine Frage beantworte, wie weit uns diese Unterzahl beeinflusst hat. Denn Muheim fault Burku, aber auch ich werde hier Muheim keinen Vorwurf machen. Warum? Die Aktion sieht zwar blöd aus. Ich bewerte aber positiv den Einsatz von Muheim und der gesamten Mannschaft nach der roten Karte, denn der stimmte. Man war nicht erstarrt oder nervös, sondern hat sofort das defensive Spiel angenommen und auch die Priorität nun verteidigen zu müssen, um Magdeburg direkt auszubremsen. Geht schief mit dem Foul? Total blöd. Es entsteht erstmal das Worst-Case-Szenario mit Rot in der 57. und Gegentor in der 63. Und natürlich wurde das Spiel jetzt seitens Magdeburg wild, aber kurz darauf doch die zwei gelben Karten für Muheim und Reis, schaffte es unsere Mannschaft ein Stück weit, diese wilden Angriffe von Magdeburg relativ schnell sauber wegzuverteidigen. Indem sie sich darauf fokussiert haben, alle Bälle, die jetzt ja mit viel Elan und viel 1-gegen-1-Versuchen von der Grundlinie, die bei uns in den Strafraum kamen, erstmal sauber nur wegzuklären. Man hat einfach gesagt, gut, wir gehen nicht auf ein gezieltes Umschaltspiel, nehmen den Ball im Strafraum an und gucken erstmal hoch. Nein, wir schlagen die Bälle erstmal sauber raus. Erstmal jetzt kein zweites Tor kassieren. Auch wenn man dadurch selber nicht so viel Ruhe im eigenen Offensivspiel hatte, reagierte Baumgart daraufhin erneut richtig und gut auf diesen Spielverlauf und wechselte eben nach den beiden gelben Karten und der Unruhe auf dem Platz noch einmal sehr clever. Poreba für Richter. Mit Poreba bekommst du einen erfahrenen, defensiv agierenden Spieler, der gut und ruhig am Ball ist, der etwas mehr Ordnung reinbringen kann. Richter wirkte da für mich auch etwas verloren in der Zentrale. Und dann bringt der Jatta, unseren schnellsten Spieler, gerade wieder genesen, für Ramsey. Ich hätte vielleicht eher gesagt, nimm den Selke runter, lass Ramsey drin, der für mich der bessere Umschaltspieler ist. Sei es drum, du bringst einen schnellen Angreifer und einen etwas ruhigeren, defensiv und auch fußballerisch guten Spieler mit rein und zeigst dann auch Magdeburg in dieser Situation, wir gehen schon noch auf die Umschaltmomente und wir werden uns jetzt nicht den Bus komplett parken und nur hinten einigeln, sondern ich bringe zwei Spieler, mit denen ich im Zweifel aus der Abwehr heraus, aus dem Defensivverbund, noch für Gefahr sorgen kann. Und ich glaube, defensiv war das sehr erfolgreich, diese Umstellung, weil Jatta auch so ein Arbeitsbiest ist, was die ganze Linie abarbeiten kann. Mit Katterbach und Muheim hattest du dahinter eh die Absicherung. Dompé war schon draußen, der sicherlich da ein bisschen mehr Schwierigkeiten gehabt hätte, nur noch rein defensiv zu arbeiten. Also Baumgart macht an dieser Stelle alles richtig, auch in der taktischen Idee, wie das Spiel jetzt neu anzugehen ist. Und wenn ich den Elfmeter rausrechne, weil defensiv waren wir unglaublich erfolgreich und haben uns eben nicht aus der Ruhe bringen lassen. Den Elfmeter nehmen wir raus. Wir haben bis zur 75. Minute nach der roten Karte aus 3 gewerteten Angriffen laut Y-Scout 0,05 XG zugelassen. Das ist einfach nichts. Aber Bürger, ich im Stadion war dennoch unruhig für diese Schlussviertelstunde, denn auch wenn wir mit 2 Toren vorne lagen und wir es schafften, Magdeburgs Versuche einfach immer gut wegzuverteidigen, es waren noch 15 Minuten plus Nachspielzeit und diese 1-gegen-1-Situation am Strafraum mit so vielen Spielern in der Box, so ungefährlich Magdeburg bis hierhin war, so ein Ball kann immer mal unglücklich durchrutschen bei so vielen Beinen und ich glaube, ein weiteres Tor von Magdeburg hätte das Momentum komplett verändert. Dass es aber nicht passiert ist, das ist die große Frage. Warum konnte der Tabellenzweite aus knapp 40 Minuten Überzahl kein Kapital schlagen? Insbesondere zum Ende des Spiels, in dieser Schlussviertelstunde, wirkte Magdeburg auf mich genervt, platt und fahrig. Gerade nach der einzigen Chance, die sie hatten in der 83. Minute, Bürger.
Also ich finde, man soll eine Sache nicht außer Acht lassen und das ist halt, ich gehe jetzt ein bisschen zurück zu deinen Part, Lars, Lasse, weil was mir aufgefallen ist, als wir zur Pause gegangen sind, 3-0 vorne, Aber wir wissen ja, um welches Gesicht der HSV auch zeigen kann in dieser Saison, zwei Halbzeiten. Als ich dann gesehen habe, Magdeburg wechselt dreifach zur Pause, habe ich auch gedacht, eieiei, da hat Tietz selbst beim 3:0 gesagt, ey Jungs, hier ist noch alles drin. Und dann als die rote Karte dann kam, dann dachte ich mir, oh, jetzt kann es noch richtig schwierig werden. Und dann war ich auch irgendwie enttäuscht von Magdeburg. Aber ich war auch überrascht, wie souverän, wie clever der HSV das Ganze runtergespielt hat. Du hast das angesprochen mit Ramsey rausnehmen und Selke drin lassen. Ich habe mich auch erst so ein bisschen gewundert, wieso nicht Selke runter, weil du da mit einem Stoßstürmer nimmst.
Mhm.
Aber als ich dann gesehen habe, wie viele Bälle Selke festgemacht hat, wie viele Freistöße er auch ganz, ganz clever rausgeholt hat, ja, wo sich einfach nicht als so theatralisch fallen lassen, aber einfach, hier ist ein Freistoß, ich lasse mich jetzt fallen, der Schiri muss pfeifen und jetzt gibt's erstmal wieder Ruhe. Wir können das Spiel wieder von vorne ganz ruhig aufbauen. Das hat er gemacht, bis er ausgepowert war. Der hat so wichtig taktisch agiert. Dazu mal, dass er so eine Brechstange ist, wenn man denkt, wie viele Ecken auch Magdeburg hatte, wie viele davon auch ein Selke geklärt hat. Wenn man bedenkt, Magdeburg kommt ganzen Spiel auf 27 Flanken, 5 davon landen bei einem Magdeburg-Spieler. So nach der 70. Minute kam bei mir so diese Ruhe, wir können bis morgen zur Podcast-Aufnahme spielen, Magdeburg wird kein Tor machen, weil es einfach ideenlos war von denen, weil die einfach zu nichts Zwingendes gekommen ist, bis auf die Chance, wo die Daniel Heuer Fernandes direkt anschießen.
Mhm.
Das war's. Es kam nichts von Magdeburg. Und irgendwie war auch bei mir so das Gefühl so mit, irgendwie ist das 4:1 dichter dabei als das 3:2, weil von Magdeburg, die haben mehr und mehr aufgemacht und plötzlich war ein Jatta drin, plötzlich war ein Poreba drin, plötzlich war ein Miguel Broncis drin, wo ich gedacht habe, das sind Spieler, die haben Tempo und irgendwie ist so ein Tag, wo wieso kann plötzlich dann einfach den Ball vorbeirutschen und dann macht HSV noch ein Tor. Für mich war das defensiv eine Top-Leistung, auch wenn man bedenkt, dass ich mir ziemlich sicher war bei einem Freistoß, wo Reis so viel meckert, wo ich dachte, oh, jetzt hat er Geld bekommen fürs Meckern und hat weiter gemeckert, wo ich gedacht habe, jetzt gibt's gleich Gelb-Rot und dann wird's richtig schwierig. Aber ich muss auch gestehen, Reis hat sich ja in Kontrolle bekommen, hat sich wieder eingefügt als Teamspieler und hat einfach weggearbeitet. Und dann geht die Zeit und plötzlich dann halt mit einem souveränen, aus meiner Sicht, 3:1-Sieg, der nicht wirklich, obwohl wir so lange in Unterzahl waren, in Gefahr war.
Ja, krass, wie das am Fernseher ist. Im Stadion lasse, glaube ich, war es etwas anders.
Ich habe mir fast die Hose geschissen, bin ich ehrlich. Ganz ehrlich, ich saß auf der Tribüne. Im Nachhinein, ich habe das Spiel nochmal im Real Life gesehen, war es natürlich vom Fernseher ungefährlicher, als es in Wirklichkeit, also es sah vom Fernseher wahrscheinlich reeller aus, als es im Stadion war, weil im Stadion natürlich noch ein bisschen mehr als Fan direkt vor Ort noch ein bisschen mehr, ich will nicht sagen involviert ist, aber man ist noch direkter auf einen wirkt und man kennt ja den HSV, gerade wie wir beide als Dauerkarteninhaber für sehr viele Jahre schon, man kennt den HSV. Ja. Mein Gedanke war nur, es darf nicht das 3:2 fallen. Wenn das fällt, dann ist das wieder so ein Spiel, wo in der letzten Aktion des Spiels eine Ecke kommt und Magdeburg macht das 3:3 und dann rennen sie wieder zur Auswärtskurve und jubeln.
Ja.
Und wir kennen diese Situation, weil sie schon so oft passiert ist. Aber dieses Mal nicht. Das 3:2 ist nicht gefallen, weil sich die Spieler mit allem, was sie haben, reingeworfen haben, wie es gegen Düsseldorf in dieser einen Phase auch schon war, und einfach alles rausverteidigt haben. Und wie wir es gesagt haben, wenn du guckst, was für eine spielstarke Mannschaft Magdeburg ist und wie viele XG dann am Ende wirklich dabei rausgekommen sind und das einzig Gefährliche eigentlich dieser Schuss war, den Heuer da quasi mit seinem Körper wegblockt, dann ist das eigentlich nichts.
Ja, absolut. Also ich glaube, in der einzelnen Analyse muss man das Spiel aufteilen, ne? Einmal bis zum Platzverweis und dann das veränderte Spiel danach. Aber in Summe bleibt dieser überzeugende Sieg unserer Mannschaft. Eine spannende Frage vielleicht, um das ganze Spiel mal so über so eine Klammer drum zu machen, Bürger. Was würdest du als Trainer aus diesem Spiel mitnehmen? Die immensen Entwicklungssprünge aus den letzten Wochen, die dazu führen, dass du dieses Spiel defensiv so wegarbeiten kannst? Die Siegermentalität des Teams, welche irgendwie auch spürbar ist? Vor allen Dingen im Stadion fand ich das. Oder wenn du so einen Punkt rausnimmst, jetzt nach diesem Magdeburg-Spiel und davor vielleicht auch Düsseldorf, also Platz 1 und Platz 2 so zu schlagen, was würdest du jetzt hier aus diesem Spiel mitnehmen?
Also nach so einem Spiel, wo du so lange in Unterzahl bist, ganz klar, dass das disziplinierte Verteidigen, das clever runterspielen, natürlich ist das auch einfacher mit dem 3:1 im Rücken, sich so zu verteidigen. Aber wie gesagt, man hat da plötzlich ganz andere Facetten. Wir sprechen ja hier drüber, dass wir uns nicht, dass du vielleicht dann nur nicht verstehst, warum nimmst du jetzt einen Ramsey runter, einen Selke runter. Aber da, wenn du dann siehst, wie clever, wie, sorry für die jungen Zuhörer, wie abgewichst ein Davy Selke das dann so runterspielt, dann verstehe ich auch die Reife, die unsere Mannschaft jetzt hat, wo man auch so viele Facetten hat, wenn man sich auf die Bank noch guckt, wen hätte man noch bringen können? Karabec, du hattest Ferai, Sahiti ist noch da, Balde ist noch da. Baumgart hatte so viele Möglichkeiten, noch andere Impulse zu setzen, aber hat sich für dieses entschieden, auch mit diesem Stoßstürmer auch von Jatta, hatte da halt auch viele Möglichkeiten und das ist halt von der Mannschaft her eine richtig reife Leistung gewesen, weil der Siegeswille hat gestimmt und die defensive Disziplin. Und die kann man auch jetzt weiternehmen, weil es werden auch andere schwierige Spiele kommen, wo es darum geht, ein Ergebnis zu verteidigen.
Für mich ist es ganz klar, der HSV ist eine Einheit. Das hast du gesehen. Wenn Schon noch hinten gewackelt hat, ist Al-Fadli gekommen, hat den Ball gesichert. Im Mittelfeld haben sie immer attackiert und Magdeburg daran gehindert, dass sie ihre gefährlichen Angriffe überhaupt durchführen konnten. Die Mannschaft hat als Einheit agiert und man hat gemerkt, dass die Mannschaft Bock hat zu gewinnen. Das, finde ich, hat man gemerkt. Das hast du auch daran gemerkt an dieser legendären Szene, wo Selke den Ball reinhaut und dann sind da die beiden Balljungen und der eine springt Selke in die Arme. Dieses grandiose Bild, was da entstanden ist. Ich finde, das unterstreicht das. Wir hatten am Anfang so ein bisschen als Baumgart so ein bisschen so das Gefühl, ja, die erreicht die Mannschaft vielleicht nicht so ganz. Walter war irgendwie so ein bisschen immer der Papa von allen und es war so eine Einheit und so eine Feel-Good-Geschichte. Und langsam habe ich das Gefühl, dass das jetzt auch unter Baumgart entsteht und dass das jetzt langsam so seine Früchte trägt. Diese taktische Variabilität, die wir haben, die guten Ecken, die wir haben durch Polzin, der jetzt quasi eine Reihe nach hinten gerückt ist im Assistenztrem, wo wir schon dachten, hat vielleicht nicht mehr so viel zu sagen, aber anscheinend das, was er tut, kann er. Und dazu dann Baumgart, der sich immer mehr an die Mannschaft gewöhnt und die Mannschaft an ihn. Und das trägt jetzt Früchte. Und das siehst du halt, dass dann auch daraus so ein Siegeswille entsteht.
Ja, ich finde, Fehler passieren immer. Entscheidend ist dann immer, wie eine Mannschaft auf dem Platz damit umgeht. Und die Mannschaft ist sehr, sehr stark positiv damit umgegangen. Und damit meine ich jetzt auch nicht unbedingt den Zusammenhalt gegenüber Mitspielern wie Bobby, wo man das Trikot hochhält, Mario. Ein verschworener Haufen und so eine entsprechende Mentalität haben wir schon länger beim HSV erlebt. Also auch vor Baumgart, auch vor Walter war es immer am Anfang unter einem neuen Trainer so, dass da eine große Einheit und Harmonie und ein Zusammenhalt da war. Ich meine eher die Körpersprache auf dem Platz. Also ich habe bei der Mannschaft, zumindest aus Stadionsicht, sicherlich auch bedingt ein bisschen durch die Emotionalität, die man da erlebt als Fan, bei der Mannschaft auch keinen Zweifel nach der roten Karte und dem Gegentor irgendwie gesehen. Also das hat sich gewandelt im Laufe dieser Saison. Die sind deutlich reifer und seriöser als Mannschaft. Die Spieler verstehen sich, glaube ich, auch auf dem Platz besser und wissen, was zu tun ist. Die Art und Weise, wie die Mannschaft in Unterzahl verteidigt, das imponiert mir. Das ist so ein bisschen die Fortführung aus dem 11 gegen 11 gegen Düsseldorf, jetzt aber auch in Unterzahl sich so reinzuwerfen, so wenig zuzulassen, wie gut man sich positioniert und wie geschlossen von allen Spielern nach hinten gearbeitet wurde. Also ich habe den Eindruck, dass sich die Mannschaft diese perfekten 45 Minuten aus der ersten Halbzeit nicht mehr nehmen lassen wollte. Und eine Statistik, die das vielleicht auch unterstreicht, mit der Chance von Selke in der 46. Minute kommen wir auf 1,95 XG. Danach in Unterzahl haben wir nicht mehr was rausgespielt, was irgendwie XG-Wert technisch irgendwie relevant war. Magdeburg kommt oft über die 95 Minuten auf 1,24 XG und davon sind halt 0,76 durch den Elfmeter. Also du dominierst Magdeburg im 11 gegen 11 und in Unterzahl schaltest du sie nahezu komplett auf. Und ich habe so den Eindruck, dass genau das, was du sagst, Lasse, dass jetzt so ein bisschen dieses geschlossene System mit dem neuen Trainer, diese Symbiose entstanden ist, dass man einfach sagt, nee, mit uns nicht. Und wir wollen auch keine Narrative aufkommen lassen. Also hier dieses ohne Bobby wird das nicht Szenario, was dann medial hochgepusht wird. Ja. So, da hat die Mannschaft gar keinen Bock drauf. Und wenn es gerade läuft, dann sieht man die Wucht, die dieser tiefe, breite Kader hat. Und wir sind jetzt bei einem Schnitt von 2 Punkten pro Spiel angekommen. Das ist irgendwo auch die Messlatte. Also es funktioniert mit dem sehr breiten Kader und dem Trainer. Und positiv finde ich, dass die Mannschaft auf dem Platz auch selbstständig Lösungen für schwierige Situationen findet und miteinander kommuniziert. Und das würde ich jetzt so aus dem Spiel als Fazit auch mitnehmen.
Dann will ich noch zurückkommen auf meinen Teaser von der Anfangsviertelstunde, weshalb es für mich aufgefallen ist, warum eine gute Pressingmannschaft wie Magdeburg überhaupt nicht ins Pressing gekommen ist. Ich habe es ja vorhin angesprochen mit diesen drei offensive Pressen, dann unsere hinteren drei, da haben wir Daniel Heuer-Fernandes als vierte Spieloption, heißt, wir haben dann mit 4-3 gespielt. Wenn das Szenario da war, hat man oft den weiten Ball gesucht auf einen Davy Selke. Wenn man dann kurz gespielt hat und weitergespielt hat, dann ist das passiert, weil nicht nur Jonas Meffert sich oder hier nicht Jonas Meffert, Richter sich hat fallen lassen, sondern auch, weil Ludwig Reis mit nach unten gegangen ist. Heißt, du hattest plötzlich die drei Innenverteidiger oder die drei hintersten Verteidiger, Daniel Heuer-Fernandes und die beiden Mittelfeldspieler, Reis und Richter, die mit runtergefallen sind. Heißt, dadurch hast du ganz schnell das Pressing spielerisch von Magdeburg komplett aushebeln können. Und immerhin, aus meiner Sicht, war das ganz, ganz deutlich, dass der Spieler, der das Signal gegeben hat, spielen wir jetzt kurz oder spielen wir weit, das war Ludovic Reis. Immer wenn er sich hat fallen lassen, hat man gespielt. Sobald er weiter nach vorne gerückt ist, war er auch bereit für den zweiten Ball, hat man weit gespielt. Und wenn man bedenkt, wie viele zweite Bälle er auch festmacht, weil er direkt in derselben Seite ist wie Selke, dann geht das auch. Und dann hat das funktioniert und Magdeburg hatte darauf keine Lösung, weil die einfach sich mehr oder weniger totgepresst haben, weil es funktioniert einfach nicht. Die haben diesen Hebel nicht schnell genug erkannt. Ich weiß nicht, ob das euch im Stadion auch so aufgefallen ist.
Ja, doch. In der ersten Halbzeit war es oft zu sehen, dass bei einem langen Ball von Heuer-Fernandes Selke immer den Ball mit dem Kopf auf Reis abgelegt hat. Der so in diesem Halbraum mehrere Meter neben oder leicht hinter ihm versetzt stand. Kopfballablage, er hat den Ball aufgenommen, war aber schon im Blick Richtung Magdeburger Tor und konnte von da antreiben. Dann hast du Selke, der in die Mitte geht, Ramsey, der dann vielleicht hinterm Rücken von Selke auch ein bisschen die halbe Außenbahn bedient, Dompe links, immer anspielbar, klar. Und dadurch hattest du immer so mindestens ein Dreiecksspiel, wenn Selke, und das ist ihm ja das ganze Spiel über gelungen, den Ball entweder kurz festmachen konnte oder direkt abgelegt hat. Und sehr interessant, dass der HSV in dem Spiel auch deutlich mehr auf lange Bälle gesetzt hat als üblich. Also auch hier wieder ein taktisches Mittel, was auf den ersten Blick vielleicht gar nicht so sehr zu unserer Mannschaft passt, diese hohen langen Bälle zu spielen, aber gegenüber dem Gegner und der Magdeburger Pressinglinie einfach exzellent funktioniert hat. Natürlich, man kann immer positiv drüber sprechen, wenn dir alles gelingt und es ist nahezu jede Idee gelungen, aber so einen Tag musst du haben. Und dann finde ich, muss man auch honorieren, dass eine Mannschaft den Mut hat, etwas anderes zu probieren und der Mut dafür belohnt wird, indem diese Momente und diese Ideen auch gut umgesetzt werden können. Weil am Ende sind es alles Profis, die wissen schon, was sie tun. Und wenn man einen guten Tag hat oder die ganze Mannschaft einen guten Tag hat, dann läuft es eben auch. Und darauf setzen wir ja ein Stück weit, dass eben mit diesem breiten Kader genau immer die Elf spielen, die wahrscheinlich gerade in der besten Tagesform auch sind oder in der besten Trainingsform über die Woche. Qual der Wahl für einen Trainer und nicht jeder wird glücklich sein auf der Tribüne oder auf der Bank. Dass ein Baldé jetzt gerade wieder gar nicht gespielt hat, ist jetzt für ihn auch nicht so schön. Am Ende, so wie es der Gegner anbietet und so wie du dich im Training anbietest, so wird dann aufgestellt. Das ist ein Luxus, den Steffen Baumgart hat, den er richtig gut spielen muss. Und aktuell tut er das aus meiner Sicht.
Wer gewinnt, hat recht. Und in dem Fall ist es der Trainer.
Genau, genauso ist es. Wer gewinnt, hat recht. Und wer die meisten Punkte beim Man of the Match bekommt, der hat es dann auch verdient, zum Spieler des Spiels gekürt zu werden. Also schauen wir mal, wer das jetzt wird.
Dann erst Groh, der den Ball übernimmt. Halt linke Position zu Magath. Er sollte schießen. 25 Meter am ersten Frei. Schuss auf das Tor. Tor! Tor! Ein herrlicher Treffer. Ein wunderbarer Treffer. Angeschnitten der Ball fliegt er unhaltbar rechts ins Eck.
Wenn wir jetzt einen Ball hätten, würde ich es Ihnen nochmal zeigen.
Also Sebastian Schoner hat bei uns allen viele Punkte mit seinem Statement zu seinem Ford Fiesta gesammelt, den er sich mit seiner Freundin teilt. Aber ich glaube, für den Man of the Match reicht es diesmal nicht. Dafür bieten sich aber mindestens 5 andere Spieler an. Mindestens. Lasse, wer ist dein Topspieler und warum?
Ich habe jetzt eben schon so ein bisschen gespoilert. Bei mir ist es kein Spieler, sondern es ist unser Trainer. Weil ich finde, er hat den HSV gerade in der ersten Halbzeit perfekt auf Magdeburg eingestellt. Ich habe viel das Dreiecksspiel und das Doppelpassspiel gelobt. Ihr habt die langen Bälle gelobt. Es ist diese Variabilität, die der HSV gezeigt hat, genauso das gute Eingreifen im Zentrum, sodass Magdeburg irgendwie gar nicht zu seinem Spiel kam. Also es insgesamt hat, man muss das so sagen, hat Baumgart Titz in diesem Spiel ausgecoacht und deshalb ist er mein Coach of the Match quasi.
Ja, dann wollen wir mal schauen, ob auch Lars sich wieder die Schiebermütze aufgesetzt hat wie in der letzten Woche.
Moin ihr Lieben, hier kommt mein Man of the Match für das 3:1 zu Hause gegen Magdeburg. Ich habe schon beim Gucken des Spiels einen Spieler beim HSV immer wieder im Blick gehabt, der mir besonders positiv aufgefallen ist. Natürlich bei so einer Leistung, muss ich sagen, macht man vermutlich nicht viel falsch, kann man sehr, sehr viele Spieler hervorheben, die besonders gut waren, die besondere Leistung gezeigt haben. Für mich aber einmal mehr Noah Katterbach, der Spieler, der wirklich mir imponiert hat. Er spielt auf einer für ihn ungewohnten Position auf der rechten Seite, nimmt das aber an, ist total Teil der Mannschaft und wie er sich dann insbesondere gegen Ende der ersten Halbzeit belohnt mit einer absoluten, ja, Granateneinzelaktion, über den Flügel vorstößt und dann vorm Tor so eiskalt bleibt, das Tor macht, das hat er einfach total verdient und für mich ist das dann so ein bisschen die Kirsche auf der Torte, die Noah Katterbach zum Man of the Match macht. Ich wünsche euch noch viel Spaß bei der Aufnahme und freue mich drauf zu hören, was ihr so zu besprechen hattet.
Baumgart bei Lasse, Katterbach bei Lars und jetzt kommt der Coach selbst. Jetzt bin ich gespannt.
Ja, also sollte ich nach den Datentest gehen, wenn wir jetzt mal über Y-Scout sprechen, dann hätten wir eigentlich unter der Parameter Successful Actions, hätten wir eigentlich nach Prozentualsatz Sebastian Schonlau nehmen sollen, denn der hatte in der Zeit, hatte er dennoch 83% seiner Aktionen waren gut gelungen. Aber ich gehe auch mit eine Person, die nicht aktiv auf dem Feld war. Ich gehe auch mit Steffen Baumgart, weil ich finde, diesen Hebel mit Reis in dieser pressingsteuernden Rolle, wie wir das angegangen sind, das hat mir sehr gut gefallen. Und auch, wie er das Ganze ganz ruhig defensiv runtergespielt hat, ohne irgendwie in Panik zu verfallen, gefühlt. Ich glaube, Steffen Baumgart war da nicht auf 180, wie er normal ist, aber bestimmt so auf 160 wäre er dann schon gewesen. Also für mich ganz klar eine sehr gute und reife Trainerleistung von Steffen Baumgart.
Ich hatte ja ein bisschen Sorge, dass du mir meinen Man of the Match wegnimmst, Bürger, so wie du ihn gelobt hast, denn
der war auch in einer engen Auswahl.
Ich habe mich nämlich insbesondere durch die zweiten Halbzeit für einen Spieler entschieden, der so langsam wieder zu alter Stärke findet, das ist Ludovit Reis. Also ich habe wieder diesen Box-to-Box-Player gesehen, diesen Motor- und laufstarken Spieler, der mit dem Ball richtige Entscheidung trifft, der in den richtigen Räumen steht und der so wichtig war für uns in den letzten Jahren, den wir ja selber dahin entwickelt haben. Und es macht mir große Hoffnung, dass wir wieder den alten, starken Box-to-Box-Player Ludovit Reis bei uns sehen, dass ich diesmal mich dann für Ludo als meinen Man of the Match entschieden habe. Und unsere Hörerschaft hat, glaube ich, ihren Joker gefunden, den sie immer in die Top 3 wählen. Also auf Platz 3 ist Ludovit Reis mit 21 Punkten. Der Joker landet auf Platz 2. Der kriegt immer Punkte, weil der einfach bombastisch konstant gut spielt. Das ist Daniel El-Fadli mit 49 Punkten. Aber ganz vorne, ja, ist der neue Dribbelkünstler aus dem Norden. Die Maschine auf der rechten Außenbahn, Noah Katterbach, 89 Punkte. Und damit euer und damit auch unser Man of the Match vom Spiel gegen Magdeburg. Und jetzt kommen wir zu einem Spiel am Samstag, wo der HSV auswärts klarer Favorit ist, zumindest auf dem Papier. Wir gastieren in Elversberg, dem Aufsteiger aus der dritten Liga aus dem Sommer 23, der aktuell auf Platz 8 steht. Warum der HSV auf dem Papier klarer Favorit ist, zeigt der Blick auf das Personal. Elversberg kann keine großen Namen verpflichten, hat nicht das Gehaltsbudget für ein Top-Team und dazu mussten sie im Sommer 3 wichtige Spieler abgeben. Yannick Rochelt mit 11 Scorerpunkten, wichtiger Dreh- und Angelpunkt in der letztjährigen Offensive, spielt nun bei Hannover. Ich glaube, knapp 1,5 Millionen Euro Ablöse konnte Elversberg generieren. Ein riesiges Talent wie Paul Wanner war eben leider nur ausgeliehen, hatte, glaube ich, 9 Scorer-Punkte, zeigt gerade in Heidenheim in der Bundesliga seine unglaublichen Anlagen, gehört aber dem FC Bayern. Und dann ist da noch Hugo Wandermersch, das war der Stammrechtsverteidiger. Also das sind schon 3 Spieler, wo man sagen muss, puh, das musst du erstmal ersetzen. Jetzt hattest du 1,5 Millionen Euro Ablöse generiert, Lasse. Konnte Elversberg da über Zugänge ein wenig kompensieren?
Ja, doch schon. Nicht in der Spitze. Man konnte nicht dieses krasse Talent wieder verpflichten. Aber ich finde schon, dass da ein paar interessante Spieler bei sind. Man hat einmal Lukas Petkoff geholt vom FC Augsburg im offensiven Mittelfeld für 350.000 Euro. Ist auch der teuerste Neuzugang. Dann hat man Fisnik Aslani, der, wie ich finde, sehr talentiert wirkt. Er ist eine Laie von der TSG Hoffenheim, der Kosovar, der auch deutsche Wurzeln hat, also Deutsch-Kosovare, und 21 Jahre alt. Dann haben wir Elias Baum, der jetzt diesen Rechtsverteidiger-Part spielt. Der ist ausgeliehen von Eintracht Frankfurt, der 18-Jährige, auch ein großes Talent, würde ich behaupten. Dann hat man Maximilian Rohr, einen alten Bekannten, der auch schon beim HSV gespielt hat. Der kam vom SC Paderborn für 100.000 Euro. Dann hat man noch Mohamed Damar ausgeliehen von der TSG Hoffenheim. Leihgebühr 100.000 Euro im offensiven Mittelfeld, auch ein großes Talent. Hatte ich schon tatsächlich fast überlegt, ob ich mir den in meine Kicker-Mannschaft reinnehme. Bei Hoffenheim, weil ich gehofft habe, dass der vielleicht auch mal bei Hoffenheim in der ersten spielt. Ist dann aber tatsächlich ausgeliehen worden noch nach Elversberg. Und dann haben wir noch zwei Spieler, die eher so Einwechselspieler sind. Das ist einmal Frederik Schmal. Der ist von Hoffenheim 2 gekommen tatsächlich, also auch aus Hoffenheim. Der ist ein typischer Einwechselspieler, hat schon ein paar Spiele gemacht, aber immer relativ kurze Zeit im zentralen Mittelfeld. Und dann haben wir noch Philemon Gerezyga, also oder Gerezyga, ja, ich glaube, so wird er ausgesprochen. Der kam von der SGV Freiburg aus der Regionalliga Südwest. Links außen, wird ab und zu auch mal so reingeworfen als Einwechselspieler. Also keine Spieler, die jetzt unbedingt starten, aber so am Ende dann nochmal reinkommen. Und das auch relativ oft tatsächlich.
Es ist halt so ein bisschen dieses traditionelle Vorgehen von Teams mit geringem Budget.
Genau.
Man leiht junge Spieler aus der
zweiten
Reihe.
Genau, man hofft, dass einer von denen vielleicht ein richtiges Juwel ist. Ne?
Genau.
Und Talent haben die, glaube ich, alle, das muss man sagen. Also das ist, glaube ich, schon der Weg, den Elversberg geht. Junge Spieler, die Talent haben. Ich glaube, so kann man diese Neuzugänge, glaube ich, beschreiben.
Ja, finde ich auch. Und es ist halt ein probates Mittel, um irgendwie die Klasse zu halten. Vielmehr wird das Ziel von Elversberg erstmal nicht sein. Und dann kommen wir zum Trainerbürger und das ist Horst Steffen. Letztes Jahr haben wir seine Taktik und Ausrichtung beschrieben mit, so wie Horst als Spieler war, gibt er das auch als Trainer an seine Mannschaft weiter. Also viel Einsatz, Zweikämpfe, um eben den Kampf um den Klassenerhalt zu schaffen. Damit war er letztes Jahr erfolgreich. Jetzt ist natürlich die Frage, hat er im zweiten Jahr als Zweitligist seine Spielphilosophie und seine Taktik etwas angepasst? Also ich finde schon, die spielen ein bisschen offensiver. Was sagt überhaupt erstmal Y-Scout zu den bisherigen zur bisherigen Saison von Elversberg?
Also guckt man spielsystemmäßig auf den Elversberg, dann spielt Elversberg, und das ist vielleicht Horst Steffen als Person, als Spielsysteme auch, klassisch, Lasse freut sich wohl fast als Fußballromantiker, klassisch, 4-4-2, zwei Stürmer vorne, flaches Mittelfeld, flache Abwehrkette, alles gut und schön. Und wenn man sich dann so mit ein paar anderen unterliegenden Zahlen beschäftigt, dann ist Elversberg, die spielen momentan die Saison schlechthin. Auf XG oder X-Points macht sich nichts viel, auf XG, auf Tore, auf kassierte Tore passt alles. Also es ist sie bekommen, was die auch leisten, wenn man es so gesagt. Also auf Platz 8 momentan, das ist halt da, wo es spielerisch momentan auch hinleiht. Heißt, jeder trifft das Niveau, was eigentlich vorgesehen ist. Interessant ist es, dass die auf die Stichpässe, da sind die in der Top 5, und es ist eine Mannschaft, die jetzt schon 3 Elfmeter bekommen hat. Kann natürlich ein bisschen was den XG-Wert von denen vielleicht ein bisschen täuschen, aber insgesamt, dass die mitten in der Tabelle sind, das passt auch mit den ganzen unterliegenden Parametern, die Y-Scout hergeben.
Ja, und das zeigt auch, dass Elversberg nicht zu unterschätzen ist. Also Favoritenrolle hin und her, insbesondere wenn man schaut, wie Elversberg in der bisherigen Saison auch gespielt hat. Eine knappe Niederlage beim KSC ist absolut in Ordnung. Das ist der aktuell Tabellenzweite. Sicherlich eine ärgerliche Pleite zu Hause gegen Ulm, aber eben auch Ergebnisse wie ein 2-2 gegen Köln, 4-0 gegen Darmstadt, 4-1 in Berlin. Also das zeigt auch, dass Elversberg eben Tore schießen kann und auch weiß, wie man gegen die in Anführungsstrichen Großen spielt. Erwartest du nach den Ergebnissen des HSV in den letzten beiden Spieltagen, Lasse, dass Elversberg den Bus parkt und den HSV dann in der eigenen Hälfte aggressiv anläuft, um den Spielfluss zu unterbinden? Oder wird Elversberg einfach seinen Stiefel weiterspielen, 4-4-2, und irgendwie den Weg nach vorne mitsuchen?
Ich weiß es nicht. Ich habe vor der Folge echt lange drüber nachgedacht und ich kann es dir nicht sagen. Also ich glaube, sie haben die Möglichkeit, beides zu tun. Sie wissen aber auch, dass der HSV momentan in guter Form ist und diese Form scheinbar immer weiter steigt, so was wir jetzt heute so rausgearbeitet haben in dieser Folge. Von daher, ich weiß nicht, wie der Trainer reagiert. Ich tue mich unfassbar schwer. Also ich wüsste als Trainer von Elversberg jetzt nicht, wie ich dem HSV entgegenstehen sollte, weil ich glaube, ich würde eher zu hinten reinstellen und auskontern, tendieren. Aber das kann gegen den HSV, glaube ich, mit der Standardstärke und mit Dompe vorne drinne auch gehörig schiefgehen. Von daher, es ist eine schwere Aufgabe für Elversberg.
Was sagt denn unser Coach dazu? Welche Taktik würde er jetzt mit dem Elversberger Kader gegen uns anwenden?
Also ich denke schon, ohne mich jetzt tiefentgehend mit Elversberg zu beschäftigt zu haben, ich denke schon, dass man die schnellen Außen und auch die Stürmer mit ein bisschen Tempo, die werde ich dann auch schon in Szene setzen, ein bisschen tiefere Ausgangsposition einnehmen. Und dennoch vielleicht auch die Spieler sagen, bitte keine unnötigen Ecken weggeben. Denn das wird vom HSV bestraft. Und jetzt hatten wir gegen Magdeburg 4 Ecken, ein Tor. Lass es plötzlich 10 Ecken werden, wenn die dieselbe Qualität haben wie jetzt die eine von Muheim. Und das ist ja das, es muss eine Ecke gut legen. Und dann ist der Ball mehr oder weniger drin. Und sobald der Ball drin ist für den HSV, muss Elversberg ja irgendwie was ändern. Und da haben wir ja jetzt gesehen, dass der HSV auch diszipliniert verteidigen kann, sowohl gegen Düsseldorf, sondern auch gegen jetzt Magdeburg.
Ja, absolut. Bei Elversberg fällt mir vor allen Dingen eins auf, wenn ich auf die Statistiken von Bundesliga.de schaue. Platz 3 in gewonnenen Zweikämpfen und Platz 2 in Sprints. Also das zeigt, dass sie immer noch diese Intensität auf den Platz bringen, die auch Horst Steffen als Spieler auf den Platz gebracht hat. Also ich glaube, darauf, egal wie Horst Steffen vielleicht taktisch variiert, tiefer stehend oder mitspielen wollen zu Hause, unsere Mannschaft muss sich darauf einstellen und muss dieses Spiel annehmen. Und nach Bobby Glatzel wird Steffen Baumgart nur noch Sebastian Schonlau ersetzen müssen, Bürger. Und damit kann man jetzt schon sagen, El Fadli wird weiterhin in der Dreierkette als Innenverteidiger spielen. Ich glaube, wir müssen nur über eine Position sprechen, was eine taktische Veränderung auch mit sich bringen würde, gegen einen vielleicht defensiv stehenden Gegner. Und die wäre vielleicht sogar sinnvoll, weil mir persönlich, und das stelle ich gerne zur Diskussion, gefällt Marco Richter aktuell nicht so gut. Er kann mich nicht überzeugen und wirkt noch ein bisschen verloren. Mit Adam Karabetz haben wir einen anderen offensiven Spielertypen, den wir auf der 10 hinter Ramsey und Selke bringen könnten. Damit würden wir vielleicht auch dem zu erwartenden Ballbesitzspiel unsererseits mehr Rechnung tragen. Wäre das ein Ansatz, den du mitgehst, oder hast du noch eine ganz andere Idee, was beim HSV vielleicht angepasst wird?
Also ich denke, wir sehen anstelle von Schonau, denke ich, dann sehen wir Perrin hinten drinne.
Ja, klar, genau.
Und das ist natürlich klar. Heißt, El Fadli und Meffert machen da die Dreierkette komplett, auch spielerisch. Würde für mich auch Sinn geben, wenn man bedenkt, wir erwarten ein bisschen tiefstehenderen Elversberg. Und in so ein Spiel würde ich dann auch ganz klar entweder Ferrei oder ein Karabet springen. Ich fand auch Richter war nicht besonders auffällig im Spiel jetzt gestern gegen Magdeburg. Wenn man bedenkt, dass er dafür bekannt sein soll, einen richtig guten Weitschuss haben, dann finde ich, dann ist das auch eine Möglichkeit, die man dann später im Spiel einbringen kann, wo man sagen kann, jetzt steht Elversberg tief drin, wir machen Druck, dann kommen wir und ziehen mal ein bisschen von der zweiten Reihe ab, dann müssen die sich auch irgendwie davon hinten lösen. Also für mich, dann geht das auch mit Karabec oder Ferrei, wenn man da so zwei Spieler hat, die sind dann auch zur Diskussion und anstelle von Marco Richter.
Ja, ich habe auch bei Marco Richter den Eindruck, dass es noch nicht so ganz passt und hier einfach auch dann ein Wechsel erforderlich ist, den der Kader eben aufgrund seiner Tiefe hergibt. So wie du es sagst, Bürger, bei mir schwingt auch immer die Hoffnung mit, dass er mit seinem Distanzschuss mal explodiert, aber er wirkt irgendwie noch ein bisschen wie ein Fremdkörper und wir können Karabetz oder Ferrei bringen. Dazu haben wir eben einen immer stärker werdenden Ludovic Reis im Mittelfeld, einen zusätzlichen Motor, der die Intensität auf dem Platz erhöht und Räume schafft. Die einzige Gefahr, und da spiele ich den Ball gleich mal zu Lasse weiter, die ich sehe, und die bei mir nach all den Jahren immer mitschwingt, ist dieses HSV-Phänomen, gegen vermeintliche Underdogs ein paar Prozent rauszunehmen, ohne nachgeschaut zu haben, ob und wie unsere Bilanz gegen die angeblichen Kleinen ist. So habe ich immer dieses blöde Bauchgefühl nach 2 Siegen gegen Top-Mannschaften. Jetzt kommt ein nicht so namhafter Gegner, es ist kein Derby, kein Prestigeduell, kein Topspiel und es ist einfach in Anführungsstrichen Pflichtsieg. Das sind diese 3 Punkte, die man haben muss, wenn man aufsteigen will. Jetzt geht es eben ohne Bobby und Bascho, 2 Lieder auf dem Platz, gilt es, diese Spannung hochzuhalten. Und ich lasse dieses mulmige Gefühl gerade am Montagabend noch nicht so richtig raus.
Ja, Westberg haben wir ja schon mal auswärts verloren in so einem Scheißspiel. Also es könnte so ein bisschen so ein Déjà-vu sein, ja. Ich verstehe, was du meinst. Komischerweise habe ich dieses Gefühl irgendwie jetzt gar nicht so doll wie sonst. Ich wäre sonst 100% bei dir gewesen und hätte gesagt, das ist eine sichere Niederlage, maximal unentschieden. Aber irgendwie momentan, so breit wie der Kader ist, dieses Gefühl, auch durch diesen, ich weiß nicht genau, dieser Jubel von Selke mit diesem Ballkind. Irgendwie hat das was in mir ausgelöst. Ich habe das Gefühl, beim HSV stimmt irgendwas, was Besonderes ausmacht. Und ich habe das Gefühl, dadurch, dass der Kader auch so breit ist, kann sich keiner schleifen lassen. Weil du hast noch einen Zahiti, du hast einen Bakriata, du hast dann noch einen Balde, der auf der Bank sitzt. Also gerade offensiv kann ja, wenn gar nichts läuft, Baumgart auch mal sagen, ja, das ist scheiße, ich wechsle schon in der 30. Minute oder so, ne? Oder direkt zur Halbzeit wieder ein Dreierwechsel oder sowas. Von daher, auf seinem Hosenboden kann sich da kein Spieler ausruhen. Und dann diese Standardstärke. Wir haben es eben gesagt, ich hätte das nie gedacht. Ich habe immer gesagt, Ecken und Standards sind wichtig. Aber wir reden ja jetzt darüber, dass die Spielweise des Gegners sich eventuell daran ausrichtet, wie der HSV bei Standards ist. Und das ist ja eine unfassbare Waffe, wenn du sagst, ja, okay, meinetwegen spielt Elversberg so, aber wir können immer ein Tor durch Ecken erzielen. Das ist ja, wann haben wir das letzte Mal das über den HSV sagen können? Ich glaube, noch nie, seitdem ich HSV-Fan bin. Und das ist einfach eine unfassbare Waffe, die uns auch irgendwie in so Spielen wie gegen Elversberg, in solchen Spielen gegen so kleine, in so Spielen, wo man sagt, der Gegner, für den ist das das Spiel des Jahres, dann sagst du, ja, aber bei unserer Eckengefahr sind wir auch immer, auch wenn das ein totes Spiel quasi ist, wo wir uns vielleicht schwer tun, immer für ein Tor aus dem Nichts gut. Und das ist, glaube ich, auch was mir auch Hoffnung macht.
Verstehe ich. Ich glaube, das letzte Mal, dass wir so stark bei Standards waren, war das allererste Jahr von Rafael van der Vaart.
Ja, stimmt. Ja, ja,
da waren
ja,
sowohl ja. seine Ecken als auch seine Freistöße.
Ja, die gefühlt immer die ganz 50-Meter-Schüsse gegen Oliver Kahn, ja, ja.
Ja, ja, also 20 Jahre her bald.
Aber ja. Oh Gott, finde ich alt. Aber ja, ich verstehe total, dass man sagt, nee, diesmal nicht. Und vielleicht wird mein Bauchgefühl auch bis Samstag besser.
Ja, vielleicht fällt mir das alles auf die Füße. Wir kennen den HSV. Aber, ja, aber irgendwie habe ich das Gefühl, ich habe die Hoffnung und das Gefühl, diese Saison vielleicht nicht.
Diese Saison vielleicht nicht. Vielleicht gucken wir erstmal nur aufs nächste Spiel, aber vielleicht diesmal einfach nicht. Und wenn es uns auf die Füße fällt, haben wir am nächsten Montag wieder genug zu diskutieren und schauen, was noch am 10. Spieltag so auf den anderen Plätzen passiert. Denn so langsam beginnt sich die Tabelle etwas aufzuteilen, auch wenn es nach 9 Spieltagen noch nichts bedeutet. Es gibt ein paar spannende Partien. KSC gegen Hertha ist sehr interessant. Magdeburg gegen Hannover. Birger, hast du dich für eine der beiden Partien entschieden oder woanders eine Perle gefunden, die dich komplett reizt?
Ja, ich mach das Verfolgerduell KSC gegen Hertha.
Oh.
Und guck mir das ganz entspannt Samstag parallel zu unser Spiel an. Mal sehen, was da rauskommt.
Ja, der KSC ist überraschend stark. Das muss man so anerkennen lassen. Nimmst du irgendwas Besonderes oder bleibst du bei Magdeburg gegen Hannover als zweite interessante Partie an dem Spieltag?
Ich bin bei Magdeburg gegen Hannover, um zu schauen, ob das eine Eintagsfliege von Magdeburg war, dass sie jetzt gegen uns verloren haben. Und Magdeburg-Hannover hat ja auch immer so ein bisschen so einen nachbarschaftlichen Charakter. Ich will nicht sagen, es ist ein Derby, aber es ist halt diese Nachbarschaft. Und Magdeburg hat ja auch eine Fanfreundschaft mit Braunschweig, das kommt noch dazu. Also es sind nicht unbedingt Mannschaften, die sich sehr mögen, Hannover gegen Magdeburg. Von daher ist da auch so ein bisschen Prestige, glaube ich, dabei.
Ja, dann haben wir den Tabellenzweiten, Vierten, Sechsten und Siebten schon bei uns in der Preview. Und für mich bleibt dann der Rest. Ich weiß nicht, ich gucke irgendwie das Duell. Ich würde es aktuell bezeichnen, das tut mir wirklich leid. Ich meine es nicht respektlos, aber es ist Not gegen Elend. Schalke gegen Fürth. Es ist der 14. gegen den 12. Und das sind zwei Mannschaften, die sich was ganz anderes ausgerechnet haben in dieser Saison. Die ihren eigenen Ansprüchen so komplett hinterherlaufen und wo wirklich der Baum brennt. Ich glaube, Zorniger sitzt nicht mehr so fest im Sattel, wie er gerne möchte. Und bei Schalke, hatte ich ja diese Woche schon mal oder beim letzten Spiel da schon auf dem Radar. Da ist wirklich einiges im Argen. Also das könnte auch so ein Schlüsselduell werden. Wenn Schalke verliert, geht's gewaltig runter und dann brennt da wirklich der Baum. Also puh, vielleicht bringt das aber beide Mannschaften dazu, vernünftig Fußball zu spielen oder mir zumindest als neutralen Zuschauer ein spannendes, intensives Spiel zu zeigen. Aber am Ende interessiert uns nur der HSV und da gingen wir zufrieden in die Länderspielpause und bleiben auch weiter sehr zufrieden nach der Länderspielpause. Also der erhoffte 2-Punkte-Schnitt ist erreicht und so muss es weitergehen. Am besten mit 3 Punkten in Elversberg. In diesem Sinne, bis dahin, bleib gesund und nur der HSV.